sieht man Bilder von einem Ehepaar, das 75 bis 85 Jahre alt ist. Und wenn sie mit einem Bild von dem ersten Ehejahr verglichen werden, dann merkt man nicht nur, dass die Haarfarbe sich geändert hat, sondern dass am Anfang waren sie voneinander so unterschiedlich und jetzt kommen sie einander so ähnlich vor. Zum Teil, glaube ich, hat das damit zu tun, dass durch das Leben zusammen alle beide täglich aufeinander Einfluss gehabt haben. So ist es, wenn wir ein konsequentes Leben mit Jesus Christus führen. Wir werden laut 2. Korinther Kapitel 3 immer mehr wie Jesus sein und den Menschen dann immer mehr wie Jesus vorkommen. Und das ist Gottes Ziel für dich und für mich. Diese Entwicklung kommt durch Jüngerschaft. Das Thema für heute und auch sind wir entschieden, Volker und Christian und ich, dass in den kommenden Wochen das Thema Jüngerschaft immer wieder vorkommen wird. Ich freue mich sehr, dass unser Gottesdienst von Sonntag zu Sonntag voll ist. Es ist aber ganz wichtig, dass jeder hier versteht und jeder hier die Frage stellt: Bin ich ein junger Jesu? Folge ich Jesus Christus nach? Mache ich anderen zu jünger Jesu? Denn das ist eben das, was für die Ewigkeit zählt. Und eigentlich, das ist der Grund, warum wir hier sind als Gemeinde. Junge sein, junge machen, nicht nur beim Gottesdienst, sondern durch das Leben durch. So, es wäre dann gut, die Frage zu stellen, was ist ein junger Jesu? Und ich glaube, vor 4, 5 Wochen habe ich diese 3 Punkte gebraucht und erklärt, aber jetzt detaillierter, als was ich in der Vergangenheit getan habe. Ein junger Jesu ist jemand, der Jesus Christus nachfolgt. Wir schauen in Matthäus Kapitel 4, Verse 18 bis 22. Heute habe ich keinen PowerPoint für meine Predigt. Manchmal hat man Zeit dafür, manchmal nicht. Aber wieder, Volker, Christian und ich, wir sind entschieden, dass also unsere Bitte ist, dass wenn die Predigt vorkommt, dass die Hauptbibelstelle, wir werden das nicht vorne auf einer Leinwand zeigen, vielleicht zum Schluss, aber nicht vorne. Der Grund, warum ist, wir möchten, dass wir das in unserer Bibel mal anschauen. Dass jeder die Gelegenheit hat, das in seiner Bibel anzuschauen, darüber nachzudenken. Vielleicht wird andere Bibelstellen vergleichen. Und manchmal möchte jemand etwas markieren. Matthäus Kapitel 4 und Vers 18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Sie aber verschließen sogleich die Netze und folgten ihm nach, Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihn nach. Vorher waren sie Fischer, nachher mit Jesus. Jesus nachfolgen fordert eine Entscheidung. Jesus nachfolgen ist mehr als Begeisterung oder Bewunderung. Mahatma Gandhi wurde von der Bergpredigt im Neuen Testament so beeindruckt, dass er von Ort zu Ort in Indien ging und las die Bergpredigt den Menschen mal vor. Denn er, als er im Ausland wohnte, hatte sehr viel Kontakt zu Christen und er ging zum Gottesdienst immer wieder bei sehr gesegneten Predigern. Aber dieses sagt Mahatma Gandhi einmal in Amerika zu vielen Theologiestudenten. Ihr betet Christus an. Ich bete Kühe an. Begeistert, aber keine Lebensentscheidung für Jesus Christus. Jesus wählte ein paar Männer aus. Diese Männer kannten ihn bereits. Man liest das in Johannes Kapitel 1 und eine Predigt darüber habe ich gehalten. Alle vier haben ihn bereits als Messias erkannt und bekannt. Er wählte ein paar Männer raus. Jetzt sagt er denen, folge mir nach. Und sie haben alles hinterlassen, das war konsequent. Sie waren nicht reich. Sie waren nicht, oder sie waren keine studierte Menschen. Und sie waren nicht vom hohen Rang. Aber sie suchten und liebten die Wahrheit. Das ist ein Schlüssel für Jüngerschaft. Bist du Jünger Jesu? Möchtest du das wissen? Dann stell mal die Frage. Liebe ich die Wahrheit? Ohne diese Liebe zu der Wahrheit kannst du nicht wirklich Jesus nachfolgen. Denn Jesus Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist Wahrheit. Und wenn du ihm nachfolgst, musst du eine Liebe zur Wahrheit haben. Damit wir die Bedeutung von diesen Entscheidungen, das ist der knackige Punkt, ich muss eine Entscheidung treffen und mitgehen. Damit wir die Bedeutung von dieser Entscheidung verstehen, wollen wir in Matthäus Kapitel 16 und Vers 24 schauen. Matthäus 16 und Vers 24. Matthäus 16 und Vers 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wenn du Jünger Jesu sein möchtest, das wird Jesus von dir auffordern. Du verneinst dich selbst, du nimmst dein Kreuz täglich auf und du folgst ihm nach. Das ist aber ein bisschen schwer, oder? Wenn ich verleugne mich selbst. Also das kann ich mal ausdenken, das klingt sehr wunderbar, sehr fromm, aber es kommt hart auf hart im Alltag. Bin ich bereit, mich selbst zu verleugnen? Unser Egoismus steht immer wieder im Weg. Ohne Ausnahme, okay? Auch der Prediger. Ohne Ausnahme. Unser Egoismus steht immer wieder im Wege. Jesus sagte, verleugne dich selbst. Das Zweite, das er hier gesagt hat, ist, man soll sein Kreuz auf sich nehmen. In der Vergangenheit, als Lind und ich in den USA wohnten, in der Osterzeit, sind wir auf einer Landstraße gefahren. Und diese Landstraße nebenbei war ein junger Mann im Lauf mit einem großen Kreuz auf seinen Schulter, um Menschen zu zeigen, das ist, was Jesus getan hat. Und das fand ich klasse, dass Leute so offen über Jesus sich äußern wollten. Ich habe seitdem nie wieder gesehen. Aber wisst ihr, selbst das ist nicht Nachfolge. Das Kreuz, ich sage nicht, dass er kein Nachfolger war, aber das Kreuz auf mich nehmen. Damals wusste jeder, das Kreuz ist ein Instrument des Todes. Es gab niemanden in Jerusalem, wahrscheinlich keine in Galiläa, der bis er 20 Jahre alt war oder 30 Jahre alt war, diese Hinrichtung nicht gesehen hatte. Denn die Römer waren rau und hart. Und wenn sie gemeint haben, der soll sterben, haben sie gemeint, mit Qual sterben. Und sie haben sie gekreuzigt. Tod. Ein Instrument des Todes, das ist das Kreuz. Es brachte nicht nur Tod auf einem, sondern auch Schande. Er war als Verbrecher betrachtet, diese gekreuzigte Mensch. In seinem Buch Nachfolge schrieb Dietrich Bonhoeffer, jeder Ruf Christi führt in den Tod. Selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und folge mir nach. Man braucht sich Jesus anschließen. Nicht nur sagen, Jesus, der ist schön. Nicht nur zum Gottesdienst kommen. Nicht nur ein Kreuz an die Wand hängen, sondern ich schließe mich Jesus Christus an. Immer wieder geht es so bei jungen Leuten. Sie werden zu Christus, sind wirklich gläubig, vielleicht lassen sie sich taufen. Und irgendwann mal merken die Kumpels, du bist anders. Du benimmst dich anders. Warum? Und manchmal kommt die Frage, bist du Christ? Und dann müssen sie antworten. Und wenn sie antworten, ja, da haben sie vom Herzen erklärt, ich habe mich Jesus Christus schon angeschlossen. Mehr als ihn nur schön finden. Übrigens, das fordert Taufe. Wenn du dich Jesus anschließen möchtest, dann hat er gesagt, man soll sich taufen lassen. Das gehört dazu. Folge mir nach. Aber dann gibt es noch etwas in dieser Bibelstelle und ich lese weiter in Vers 25. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Denn was wird es einem Menschen nutzen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber sein Leben einbüßte Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Und hier ist ein vierter Punkt. Wir haben drei genannt. Jesus hat drei, das sind drei formuliert. Aber dann hat er weiter gesprochen, um das besser zu definieren. Und so, ich füge einen Punkt hinzu, damit wir das klar verstehen. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann musst du das Leben richtig schätzen. Vor ungefähr 15 Jahren las ich einen Artikel in der Zeitung über Menschen, die den Lotto richtig kassiert hatten. Jahre später waren die Mehrheit, ich sage nicht alle, waren die Mehrheit entweder unglücklich oder arm oder sie haben Selbstmord begangen. Nein, die Welt füllt diese Leere auf nicht. Diese Leere, die wir in uns normalerweise haben, sie ist da. Salomo. Und von ihm haben wir bereits heute Morgen gehört. Salomo schreibt von Vergnügung in seinem Buch Prediger. Alles, was er oder alles, was es gab, hat er versucht zu genießen, auszuprobieren. Er war reich, er könnte es tun. Schließlich schrieb er nach all diesem: Es ist ein Haschen nach Wind. Mal versucht. Gestern hat der Wind ziemlich stark geblasen. Ich war beim Fahrradfahren. Wir sprechen immer von Gegenwind. Ich habe es erlebt. Wenn ich gewünscht hätte, hast du das hier mal versucht? Der Wind kommt und du versuchst ihn zu schnappen und du hast nur dein Faust da. Mehr nicht. Das hat Salomo versucht zu erklären. Wenn du alles ausgibst, um Spaß zu haben, um dich zu genießen, um Reichtum zu haben, du hast das und nicht mehr. Ein Jünger Jesu muss das Leben und die Welt richtig schätzen. Viele planen auf die Zukunft und das ist sehr gut. Unsere Gemeinde plant auf die Zukunft. Unsere Ältesten, Diakonen, wir planen auf die Zukunft. Persönlich plane ich immer weiter auf die Zukunft. Aber ein Jünger Jesu tut viel mehr als das. Er plant auf die Ewigkeit. Das ist der Unterschied. Es gab 1889 einen Mann namens William Christie in New York City. Er war mit einer schönen Frau verlobt und er war erfolgreich in seiner Karriere. Er kam zum Glauben. Er wurde nachher von der Botschaft, von der Nachfolge Jesu und von der Mission gepackt. 1891 ist er entschieden, Missionar zu werden. Seine Verlobten war nicht einverstanden und dann sind sie zu der Schlussfolgerung gekommen, eigentlich müssen wir diese Verlobung enden. So wurden alle Pläne für eine Zukunft zusammen begraben. Und er ging immer weiter zu der Gemeinde, lernt immer mehr in der Gemeinde. Und das nächste Mal, dass sie einen Missionsgottesdienst gehabt haben, als der Spendenkorb herumging durch die Reihen, nahm er die Verlobungsring von seiner ehemaligen Verlobten und warf das in den Spendenkorb. Er war konsequent. Er hat es verstanden. Er hat das Leben richtig geschätzt. Später wurde er genannt Apostel nach Tibet. Wisst ihr was? Gott kennt deine Gaben und wir alle haben Interesse. Was tue ich wirklich am besten? Wo kann ich wirklich Erfolg haben? Und immer wieder wird gefragt, was sind meine Gaben? Im geistlichen Bereich, im normalen Bereich, was sind meine Gaben? Wisst ihr was? Gott kennt sie viel besser, als du sie kennst. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, meine Gaben sind so und so und deswegen gehe ich in diese Richtung. Und sie haben nicht auf Gott gehört. Und Gott hat gemeint, ich kenne deine Gaben, aber sie wurden besser angewendet hier. Er kennt sie besser als wir. Wir sollen das Leben richtig schätzen. Das ist ein Nachfolger Jesu Christi. Und ich füge einen Punkt hinzu aus diesem Buch von Bonhoeffer, Nachfolge. Übrigens nicht alles, was er geschrieben hat, war so gut, aber vieles hier drin. Levi wurde von Jesus berufen und Jesus sagte ihm als Zöllner, folge mir nach. Und hier schreibt Bonhoeffer darüber. Levi am Zoll hätte Jesus wohl haben können als einen Helfer in allerlei Not, aber er hätte ihn nicht erkannt als den einen Herrn, dem er sein ganzes Leben in die Hand legen soll. Er hätte in dem Fall Glauben nicht gelernt. Noch etwas zur Nachfolge. Noch etwas zu diesem Punkt. Ein Jünger ist einer, der Jesus nachfolgt. Und das ist Treue. Nachfolge fordert Treue. Nicht heute für Jesus und nächstes Jahr vielleicht nicht. Es sagt in Johannes Kapitel 6, und das haben wir gerade am Anfang gehört von Kevin, dass manche Leute, Entschuldigung, das war nicht deine Stelle, das war eine andere, aber immer noch Johannes 6. Viele Jünger haben ihn verlassen. Oder war das das? Das war das. Viele Jünger haben ihn verlassen. Er fragte die 12, wollt ihr auch weggehen? Es war nicht, bitte nicht ihr, sondern wollt ihr auch? Und Petrus hat geantwortet, Herr, zu wem sollen wir hingehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Es war damals wahr, es ist heute wahr. Treue. Aber Jesus ist auch treu zu seinen Jüngern. Die 12 haben Fehler gemacht oder Fehler begangen. Sie haben Mangel an Verständnis gehabt. Sie stritten miteinander. Als er verhaftet wurde, haben alle ihn verlassen und Petrus hat ihn sogar verneint. Ist es nicht interessant? Nach seiner Auferstehung wollte er zu den Jüngern, jetzt 11, nicht 12. Er wollte zu denen. Sie hatten ihn verlassen, er wollte zu denen. Er hat sie niemals aufgegeben. Es gibt Christen, die denken, die meinen, ich habe zu viel Torheit gemacht mit mir. Mit mir ist keine Gelegenheit mehr, dass ich Jesus wirklich nachfolge. Im Gegenteil. Er fordert von der Buße, er fordert von der Umkehr. Und er fordert von dir, dass du Dinge in Ordnung machst, aber er ist mit dir nicht fertig. Ich weiß nicht, was du getan hast. Ich weiß, was ich getan habe in meinem Leben. Weiß nicht, was du getan hast, aber Jesus Christus ist mit dir nicht fertig, wenn du Jünger Jesu bist, wenn du ihn kennst. Er ist treu. Er gibt nicht auf. Gut, ein Nachfolger. So habe ich zwei Drittel meiner Predigt zu einem Punkt gewidmet. Und jetzt muss ich schnell. Er ist ein Lerner. Ein junger Jesu ist einer, der von Jesus Christus lernt. Und wir finden das in Matthäus Kapitel 5, Verse 1 und 2. Matthäus Kapitel 5, Verse 1 und 2. Als er aber die Volksmenge sah, das ist Jesus, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und wir kennen das dann, die Seligpreisen. Es waren nicht nur die 12, es waren auch andere, eine große Menge. Jesus hat allen angesprochen. Aber hier werden besonders die 12 Jünger genannt. Seine Jünger rief er zu ihm und er lehrte sie. Einmal haben die Jünger zu ihm gesagt, Herr, lehre uns zu beten. Ein Jünger Jesu ist einer, der lernt. Wir mögen super Ideen haben und viel Energie dafür. Es wird vor Gott nichts taugen, es sei denn, wir bereit sind, von Jesus zu lernen. Dieses Wort lerne, Junge, das ist das Wort Junge, griechisch mathetes. Von dem Wort zu lernen. Ein Junge war ein Lehrling. Ein Junge war einer, der seine Gedanken in eine Richtung fixiert hatte. Die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, sie hatten Jünger. Moses und Josua, das ist ein Beispiel von Jünger. Auch Elia und Elise, ein Beispiel von Jüngerschaft. David und Salomo haben wir heute Morgen gehört in der Sprüche. Mein Sohn, höre meine Worte. Salomo schreibt genau, was David zu ihm gesagt hat. Und die Bibel sagt schließlich, als er König geworden ist, ist er der weiseste Mensch der Welt geworden. Das ist auch Jüngerschaft. Darf ich sagen? Zu Hause, Vater, Mutter, verbringe Zeit mit deinen Kindern und Gottes Wort. Wenn sie Fragen stellen, warum tust du das, erkläre, warum. Nehmen sie nicht nur zum Gottesdienst und erwarte, ja, die Gemeinde wird sie schulen. Bringe sie nicht zum Jungschar und sagen, ja, Jungschar, wird sie weiterbringen. Jugendkreis, die sind dafür verantwortlich, dass mein Kind weiterkommt. Nichts von denen, obwohl sie alle wichtig sind. Aber ich möchte dir sagen, wenn du Jesus Christus kennst, Nachfolger Jesu bist, ist es für dich daran, deine Kinder in der Nachfolge Jesu zu erziehen. Auf freundliche Weise, wie Vater und Mutter, nicht übertrieben, aber immer weiter von Jesus lernen, durch dich lernen. David Platt, ein Pastor von einer großen Gemeinde in den USA, hat ein Buch geschrieben. Einige von euch, denke ich, haben es gelesen, ist sehr gut. Er war einmal in China und er hat sich mit 20 Hausgemeindeleiter getroffen. Am ersten Tag haben sie zu ihm gesagt, oder am Tag vorher wurde es zu ihm gesagt, es ist von dir erwartet, dass du eine Bibelstunde leitest mit denen. Und er sagt, ich habe etwas Kurzes vorbereitet. Sie haben sich um 14 Uhr getroffen. Sie blieben bis 22 Uhr. Sie wollten immer mehr wissen. Sie wollten immer mehr lernen. Sie hatten solche Fragen. Und als sie fertig waren, 22 Uhr, haben sie David Platt gebeten: Es ist unser Wunsch, dass wir uns morgen wieder treffen und noch einmal eine Bibelstunde halten. Und er sagte, okay, wieder um 14 Uhr. Nein, nein, wir wollen früh am Morgen uns treffen. Dann dachte er, es muss sein, dass sie müssen um 14 Uhr aufhören. Ja, wie lange dauert das dann? Ja, genauso bis 22 Uhr. Acht Stunden. Bibelstunde war für diese Brüder nicht genug. Sie hatten eine Liebe, ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Hast du solches? Bist du bereit, wie Maria, zu den Füßen Jesu zu sitzen und lernen? Oder hast du keine Zeit? Oder hast du keine Lust? Wie kann ich das tun, zu Füßen Jesu sitzen? Das klingt so aus einer anderen Welt, oder? Also er ist nicht hier, körperlich. Wie kann ich das tun, zu Füßen Jesu sitzen und lernen? Ich sage dir, du kannst das machen. Im Gottesdienst deine Bibel mitbringen. Wisst ihr was, Geschwister, wir haben Vorbilder unter uns, richtige Vorbilder, und zwar die Jugend. Sie machen Notizen, jedes Mal. Wir haben das eingeführt, sie tun es treu, andere Geschwister besprechen das mit denen nachher. Ich finde das so sehr gut. Richtige Vorbilder, danke. Deine Bibel mitbringen. Vielleicht Notizen machen. Du lernst vom Wort Christi. Du lernst von Jesus. Durch sein Wort. Man soll denken. Man soll denken, wenn das Wort Gottes vorgebracht wird, wenn es vorgelesen und erklärt wird, da spricht Jesus auch. So kannst du zu Füßen Jesu sitzen. In der Bibelstunde, da lernt man noch mehr, kann Fragen stellen. Da lernt man Gottes Wort. Wie sagst du denn, Jeff, dass in der Bibelstunde du zu Füßen Jesu sitzt? Das ist immer um einen Tisch und ich merke Jesus nicht. Was hat Jesus gesagt? Ich, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich in eurer Mitte. Er hat es ernsthaft gemeint. Er ist da. Und wir lernen sein Wort und wir sitzen zu Füßen Jesu, wenn wir mit richtigem Herzen dabei sind. Ach, dass wir einen Hunger nach Gottes Wort hätten. Wenn du stille Zeit magst, dann sitzt du auch zu Füßen Jesu. Jesus ist da. Schlag deine Bibel auf. Er lehrt dich. Sagt so im Psalm 119. Bist du bereit, zu den Füßen Jesu zu sitzen? Ich möchte ein Lied mal zitieren. Ich dachte, dieses Lied war fast ausgestorben. Ist nicht. Ist nicht. Es wird so neu komponiert und wird immer weiter gesungen, sogar bei ungläubigen Menschen. Das ist interessant. Sitzen zu den Füßen Jesu. Oh, welche Worte höre ich? Selige Ort in seiner Nähe. Lass mich weilen ewiglich. Sitzen zu den Füßen Jesu, denk ich seine Führung nach. Seine Liebe unermesslich. Mir mein stolzes Herzen brach. Bist du bereit, zu Füßen Jesu zu sitzen, nicht nur beim Gottesdienst? Ein Jünger Jesu lernt von Jesus. Und dann, ganz kurz, und hier ist, wo man anfängt. Ein Jünger Jesu glaubt an Jesus. In Johannes Kapitel 8 sagte Jesus Folgendes, was nur Jesus sagen könnte. Johannes Kapitel 8, Vers 28. Johannes 8, Vers 28. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhört, wenn den Sohn des Menschen erhört haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht alleine gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Als er dies redete, glaubten viele an ihn. Dort fängt es an. Glauben. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das christliche Leben hat einen Startpunkt. Es fängt genauso wie normales Leben an. Wenn du in einem Wettlauf bist oder vielleicht war das nicht deine Sache, du kennst das bei anderen. Man muss beim Start anfangen. Nicht irgendwann mal später, 2 Minuten später dann ganz vorne anfangen, damit du vorne bist. Und wenn du kein Gas mehr hast, dann steigst du aus, 2 Minuten später. Das ist nicht Rennen im Wettlauf, da wirst du disqualifiziert und das ist nicht Nachfolge. Du fängst beim Start an. Und vielleicht denkt jemand hier, ich versuche ein Christ zu sein, ich möchte Christ sein. Ich möchte dir sagen, es fängt mit einer Begegnung mit Jesus Christus an. Nicht, was du tust, nicht, was du weißt, nicht, was du leistest. Es fängt mit einer Begegnung mit Jesus Christus an. Ein Jünger Jesu versteht, dass Jesus als Retter für seine Sünde starb und er hat ihn bewusst akzeptiert als Retter. Er weiß, dass Jesus für ihn persönlich starb, sein kostbares Blut, sagte Petrus. Da fängt es an. Bist du Jünger Jesu? Es gibt für uns 3 Wahrheiten heute. Ein Jünger Jesu folgt Jesus nach. Ein Jünger Jesu lernt von Jesus. Ein Jünger Jesu glaubt an Jesus. Vater, wir bitten,